Stell dir vor, jemand gibt 30.000 Euro. Nicht für sich aus, nicht für die Familie, sondern einfach für Jesus, für seine Sache. Was würdest du denken? Was würde in dir vorgehen? Wir können gerne die erste Folie auch schon mal einblenden mit dem Thema. Mir kamen ein paar Fragen, als ich diesen Text nochmal neu gelesen habe. Eine Frage: Kann es sein, dass überschäumende Liebe nicht in meine Logik hineinpasst? Kann eine echte Liebestat überhaupt auch mal fehl am Platz sein? Kann es sein, dass ein Impuls, etwas Außergewöhnliches für einen anderen Menschen zu tun, dass das in deinem Umfeld überhaupt nicht akzeptiert wird, sogar Kritik auslöst? 3 Punkte habe ich mitgebracht, das kennt ihr von mir, ne? Ein erstes: Wenn sich ein Herz vor Zuneigung überschlägt. Also was für eine Geschichte, die wir da gerade gehört haben. Sie spielt in Bethanien, das ist so 2,7 Kilometer etwa von Jerusalem, der Hauptstadt in Israel, entfernt, an der Ostseite des Ölbergs. Und offensichtlich hatte Jesus sein Nachtquartier dort in Bethanien. Und man muss sich das so vorstellen, das bringen die ersten Verse der Lesung auch zum Ausdruck: Draußen braut sich etwas zusammen. Dort ist wahrnehmbar, dass man Jesus umbringen will. Drinnen ist einer auf dem Sprung, seinen Meister, seinen Rabbi, mit dem er 3 Jahre lang unterwegs war, zu verraten und auszuliefern. Judas Iskariot. So ist dieser Text eingerahmt. Und Jesus ist dort zu finden, wo er oft zu finden war. Mitten im Haus eines ehemaligen Outsiders. Er ist bei Simon, dem Aussätzigen, so heißt es hier. Der hatte also Lepra. Der musste in Quarantäne, Isolierstation. Aber da Jesus nun mit seinen Freunden bei ihm einkehrt, war er offensichtlich geheilt. Und so kann sich Jesus bei ihm und mit ihm unterhalten. Und plötzlich erscheint da eine namenlose Frau. Sie hat etwas mitgebracht, ein Alabastergefäß, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ein Gefäß, wo etwas sehr, sehr Kostbares drin ist, reines Nardenöl. Die Narde, eine Pflanze, die im Himalaya wuchs. Schon aus der Herkunft wird deutlich, das ist ein absolutes Luxusgut. Das ist die Kosmetik der Oberschicht. Diese Frau gehörte also offensichtlich zu den oberen 10.000. Und dann passiert etwas, was vermutlich im Raum bis dato noch nie jemand erlebt hatte. Diese Frau nimmt dieses kostbare Öl, bricht dieses Kännchen auf und schüttet es auf dem Haupt von Jesus aus. Sie salbt ihn. Nicht nur mit einem Tropfen, könnte man ja meinen, wenn wir Parfüm nehmen, dann machen wir das sehr dosiert. Nein, sie schüttet tatsächlich alles auf seinem Kopf aus. Und der Duft erfüllt den ganzen Raum. Sie bringt damit offensichtlich eine große Wertschätzung diesem Jesus zum Ausdruck. Und sie breitet eine besondere Aura aus. Was für eine Tat. Was für eine überschwängliche Liebe. Ein Herz, das sich vor Zuneigung offensichtlich überschlägt. Ein zweites: Wenn Herzen unterschiedlich schlagen. Nun sollte man meinen, wenn echte Liebe im Raum ist, dann steckt sie doch an, oder? Denkst du? Das Gegenteil ist der Fall. Herzen schlagen nun mal unterschiedlich. Wir Menschen ticken unterschiedlich. Was für den einen vorbildlich ist, das ist für den anderen verwerflich. Die Leute drumherum sind entrüstet. Erstmal tuscheln sie untereinander, Aber dann rufen sie Vergeudung, Verschwendung. Sie, die gerade Zuneigung gezeigt hat, echte Liebe, tiefe Liebe, erfährt auf einmal genau das Gegenteil, dass sie angeklagt wird. Das Öl hätte man verkaufen können. Damit hätte man richtig 300 Denare gewinnen können. Und damit hätte man vielen bedürftigen Armen helfen können. Denn 300 Denare, das war nicht mal eben etwas, das war der Jahresgehalt eines Arbeiters. Also, so war eben 30.000 Euro oder wie auch immer der Arbeiter heute verdient, die diese Frau da so ausschüttet und verprasst, das ist ihre Berechnung. Und hatten sie da nicht recht? Hatte nicht Jesus selber gesagt zu dem reichen Jüngling, gib alles ab, verkauf es und dann gib das Geld den Armen? Ist Jesus nicht total unlogisch hier? Wäre das nicht eine angemessene Form gewesen, um mit dieser Kostbarkeit vernünftig umzugehen? Ist das nicht die Logik, die durchaus berechtigt ist? Meine Frage an dich, für wen schlägt dein Herz heute Morgen stärker? Für diese Frau oder für diese Personen, die sehr logisch nachrechnen? Ich gebe zu, ich war eher bei denen, die logisch nachrechnen. Zumindest innerlich. Zumindest solange ich nicht die Situation von Jesus vor Augen hatte. Und zumindest solange, wie der alte Banker in mir vorkam. Das habe ich ja mal gelernt. Da muss man mit Zahlen umgehen. Ja, und sehr korrekt. Also, ich gebe zu, dass 30.000 Euro mal soeben auf den Kopf zu hauen, also das entsprach auch nicht unbedingt meiner Logik. Zumal dieser Jesus ja eigentlich sonst sehr spartanisch gelebt hat, oder? Er hat einmal einem seiner Nachfolger gesagt, die Füchse haben Bauten, aber der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Jesus hatte also noch nicht mal eine Bude, eine eigene, wo er wohnen konnte. Und jetzt das, jetzt diese Übertreibung, jetzt diesen Luxusduft mal so eben über seinem Kopf auszuschütten. Nun, diese Frau muss irgendwie innerlich überwältigt gewesen sein von ihm. Sie muss irgendetwas erfahren haben, was sie dazu drängt, so etwas zu tun. Dass sie spürt, gerade das Beste ist gut genug für diesen Jesus. Und so salbt sie ihn, so schüttet sie das aus und erfährt diesen Widerstand. Und ich stelle mir das so vor, Jesus hatte in einer anderen Situation, in einer ähnlichen Situation schon mal einer Frau gesagt, die erfuhr auch Anklage, als sie Liebe Jesus zeigte, da sagt Jesus, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Deshalb liebt sie so sehr. Und ich stelle mir vor, dass diese Frau etwas erfahren hat, was sie existenziell so berührt hat, dass sie sagte, es geht nur das Beste, diesen Jesus zurückzugeben. Es geht nur darum, meine außergewöhnliche Liebe ihm zu zeigen. Vielleicht war sie von ihm geheilt worden. Vielleicht hatte Jesus sie, dass sie auch eine Outsiderin war, wieder reingeholt in die Gemeinschaft. Aber auf jeden Fall muss da etwas gewesen sein. Und diese Liebe erscheint ja zutiefst irrational, also mit der Vernunft nicht nachvollziehbar. Und wir merken in diesem Text, diese Liebe provoziert sogar. Und das ist bis heute so. Deswegen wundere dich nicht, wenn du etwas Außergewöhnliches für Jesus tust, dass du da auch Widerstand kriegst, dass die Leute voll ins Kontor fahren. Da geben bis heute Geld für den Bau des Reiches Gottes aus oder für sein Reich. Sie spenden in einem Ausmaß, wo man sagen würde, Mensch, du hast doch selber nicht so viel Geld. Aber sie tun es aus Liebe für Jesus. Andere geben ihren Job auf, ihre Sicherheiten, ihr regelmäßiges Einkommen, weil sie spüren, die Arbeit für Jesus, die macht irgendwie mehr Sinn. Und da kann ich gerne auf Sicherheiten verzichten. Oder ich wurde erinnert an jenen Großspender, der aktuell dabei ist, 15 Jugendreferentenstellen für 3 Jahre lang in ganz Deutschland zu unterstützen. Das ist eine Aktion, nennt sich Projekt J. Es geht um Aufbau von Jugendarbeit. Und dieser Großspender hat gesagt, ich sponsere 50% des Gehaltes dieser 15 Stellen für 3 Jahre. Das sind mal so eben über 1 Million Euro. Ja, ist der noch logisch am Rechnen? Könnte der das Geld nicht besser in seinen Betrieb oder was immer auch er leitet einsetzen? Wäre das nicht irgendwie logischer? Aber offensichtlich rechnet diese Person nicht nur in Euro und Dollar, sondern sie kennt eben auch noch eine andere Währung. Wir sehen diese Frau verstört, sie hinterfragt, sie motiviert, sie korrigiert, sie inspiriert, was auch immer. Aber dadurch, dass sie das tut, kommt zum Vorschein, wie unterschiedlich Herzen schlagen können. Das sehen wir in dieser Geschichte. Und nicht zuletzt verbreitet sie einen Duft, eine Aura, etwas Außergewöhnliches. Sie hinterlässt einen Duft, ja nicht mit Worten, sondern tatsächlich mit den Sinnen wahrnehmbar. Und das ist so die Frage auch an mich, an uns alle. Welchen Duft verbreiten wir? Was hinterlassen wir? Welches Aroma? Welche Stimmung stellt sich ein, wenn wir Jesus folgen? In 2. Korinther 2, da greift Paulus das Thema Duft auch nochmal auf. 2. Korinther 2, 14 bis 16, ich zitiere mal, da sagt er, Dank sei Gott, er führt uns alle Zeit wie in einem Triumphzug mit, der für Christus abgehalten wird. Er hat da also so einen Triumphzug vor Augen, wie das bei den Römern der Fall war, wenn sie nach einem großen Kampf sozusagen siegreich in Rom einlaufen und einmarschieren. Also, er führt uns alle Zeit wie in einem Triumphzug mit, der für Christus abgehalten wird. Wer er ist, wird von uns an jedem Ort bekannt gemacht. Also, wer dieser Christus ist. Wie ein Duft verbreitet sich die Botschaft überall. Da wendet er diesen Duft auch an. Denn wir sind für Gott wie ein wohlriechender Duft, der von Christus ausgeht. Er kommt zu denen, die gerettet werden, und er dringt bis zu denen, die verloren gehen. Für die einen ist es der Geruch, der aus dem Tod kommt und zum Tod führt. Für die anderen ist es der Duft, der aus dem Leben kommt und zum Leben führt. Wer ist dieser Aufgabe gewachsen? So fragt er und fragt auch uns. Also die Frage ist, welchen Duft hinterlassen wir? Und die Frage an diesem Punkt jetzt auch, wie würde Jesus jetzt nun in dieser Situation, wo die Herzen so völlig unterschiedlich schlagen, damit umgehen? Wie würde er reagieren? Deswegen das Dritte, wenn das Herz am rechten Fleck schlägt. Jesus nimmt vorverurteilte Menschen immer wieder in Schutz, so auch hier. Warum macht ihr ihr das Leben schwer? Warum? Also er fragt auch nach ihrer Motivation. Was ist der tiefere Grund, dass ihr jetzt in dieser Situation so reagiert? Und er wehrt die Vorwürfe ab. Lasst sie in Ruhe. Ja, was ist die tiefere Motivation, wenn Kritiker loslegen und etwas beurteilen, wo sie meinen, das ist doch völlig unlogisch, das macht keinen Sinn? Manchmal ist es Neid. Manchmal ist es purer Egoismus. Vielleicht hat sogar Judas Iskariot diese Sätze gesagt. Wir wissen es nicht genau. Aber er war ein Betrüger. Er hat die Kasse verwaltet von Jesus und seinen Jüngern. Und eventuell wollte er tatsächlich dieses Geld haben, das er sozusagen verwalten sollte, um mehr nehmen zu können. Wir wissen es nicht genau. Also, bevor wir andere in ihrem Tun kritisieren, ist es gut, nach unserer eigenen Motivation zu fragen. Warum kritisiere ich das jetzt gerade? Was bewegt mich dazu, etwas zu beurteilen und ein Vorurteil zu fällen? Vielleicht ist es genau das Richtige, was der andere getan hat und tut. Nur ich habe eine falsche Sicht, eine falsche Perspektive. Denn Jesus sagt, sie hat ein gutes Werk getan. Ein gutes Werk. Er würdigt also ihre Handlung. Er dreht den Spieß förmlich um. Das, was sie kritisiert haben, bewertet er genau andersherum. Ihr handelt negativ, sie hat aber etwas Gutes getan. Und gute Werke haben über die Jahrtausende immer ihren Wert behalten. Sie sind hilfreich, um Menschen in Not zu helfen. Sie beschreiben sinnvolle Handlungen in einer konkreten Situation. Warum ist das Handeln dieser Frau sinnvoll aus den Augen von Jesus? Weil er sagt, Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Mich aber habt ihr nur noch ganz kurze Zeit. Deswegen ist die Liebe, die Jesus gezeigt wird, total sinnvoll. Während die Menge am Palmsonntag Hosianna ruft, warum? Weil sie einen starken König sich wünschen, erkennt diese Frau mehr. Sie hat offensichtlich schon den Tod von Jesus vor Augen. Und interessant ist es in dieser Geschichte auch, sie salbt ihn ja für ein Begräbnis, sagt Jesus. Und wenige Tage später werden drei Frauen aufbrechen mit Öl. Was wollen sie tun? Sie wollen Jesus salben, weil er gekreuzigt wurde und jetzt in einem Grab liegt. Sie wollen ihm sozusagen die letzte Ehre erweisen. Können sie ihr Werk ausführen? Nein! Ostern feiern wir, dass Jesus auferstanden ist. Das heißt, bevor sie ihn für zum Tode salben können, ist Jesus schon wieder lebendig. Also diese Frau nimmt praktisch etwas vorweg, was diese anderen drei Frauen nicht mehr tun können. Und insofern ist das total sinnvoll. Sie nimmt diese kostspielige Salbung für sich in Anspruch, um dem Mann etwas Gutes zu tun, der wenige Tage später die Dornenkrone tragen wird. Vielleicht erkannte sie sogar schon denjenigen, der im Alten Testament der Meschiach genannt wurde. Der Gesalbte, das ist Hebräisch. Und der später den Titel bekommen würde, nicht nur Jesus, Retter, Heiler, sondern auch Christus, Christos. Was heißt das? Der Gesalbte. Sie erkennt eventuell sogar in Jesus schon den Meschiach, der im Alten Testament vorhergesagt wird. Und deshalb salbt sie ihn. Also in dieser Geschichte steckt so wahnsinnig viel Tiefe. Ich finde das hochinteressant. Und das ist eben auch der Grund, warum Jesus schon andeutet, von dieser Frau wird noch die Rede sein. Und deswegen reden wir heute Morgen von ihr. Weil sie etwas Außergewöhnliches getan hat. Weil sie außergewöhnliche Liebe gezeigt hat, die in keine Logik hineinpasst. Saint-Exupéry in dem kleinen Prinzen. Er hat diesen berühmten Satz gesagt, man sieht nur mit dem Herzen gut und nicht nur mit der eigenen Logik, nicht nur mit dem eigenen Verstand. Ja, das Wesentliche ist vor unseren Augen oft verborgen. Das Herz sieht mehr und erkennt viel mehr. Ich fasse zusammen, wir blenden die letzte Folie noch ein. Die Frage ist, ja, nicht nur, was diese Frau damals getan hat. Die Frage ist, wie schlägt dein Herz und mein Herz für Jesus heute? Was kommt da zum Ausdruck? Rechne ich nur oder liebe ich schon? Halte ich fest oder bin ich bereit, auch loszulassen? Denn wer Jesus wirklich erkennt, wird nicht bei einer halben Hingabe stehen bleiben, sondern der geht all in. Ich gebe dir einen Augenblick der Stille. Vielleicht möchtest du noch nachdenken, vielleicht möchtest du mit diesem Jesus reden, und ich werde die Stille dann mit einem lauten Gebet abschließen. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Weg bis ans Kreuz so konsequent gegangen bist. Und ich danke dir, dass du ja auch dieser Frau zu ihrem Recht verholfen hast in dieser Situation, dass du mehr erkannt hast in dem, was sie getan hat. Ich danke dir für solche leuchtenden Vorbilder. Und zugleich sehen wir die Anfrage an uns, an unser Leben, auch die Frage, was wir bereit sind, dir zu geben. Ich bete darum, dass jeder von uns da Antworten findet. Auch in dieser neuen Woche, in dieser Karwoche, wo wir an dein Kreuz erinnert werden, an das, was du wirklich gegeben hast. Alles. Du bist all in gegangen. Danke dafür. Danke, dass du uns ja auch manchmal hinterfragst. Danke, dass du auch unsere Logik manchmal hinterfragst. Und so bete ich einfach darum, dass wir immer wieder auch unser Herz öffnen und schauen, wo wir Vorurteile sprechen und ja, wo wir in der Gefahr stehen, auch Menschen zu verletzen. Danke für diese Zeit hier. Danke für diesen Gottesdienst. Danke für alle Freiheiten, die du uns gibst. Und wir werden erinnert an Menschen, denen es nicht gut geht, die in schwierigen Lebenslagen sind, weil sie krank sind, schwach sind, weil sie dem Tod entgegengehen. O Herr, erbarme dich über sie. Lass sie den Frieden bei dir finden. Und lass sie spüren, dass sie keinen Augenblick allein sind. Und wir beten für die Menschen, die in notvollen Situationen, in Kriegsgebieten leben, Menschen, die verfolgt werden, weil sie an dich glauben, o Herr, sei du ihnen nah und lass sie spüren, dass du der auferstandene, lebendige Herr bist. Und zugleich danken wir dir jetzt auch für diesen freien Tag. Viele von uns können heute ausspannen, sich erholen, und das gibt uns neue Luft, neue Erholung, auch für die neue Woche, für all die Herausforderungen, die anstehen. Danke dafür. Amen.